NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Martin Becker am Mikrofon. Mein Gast ist der Verleger, Autor, Reporter und vor allem, sagen wir es mal ganz pathetisch, Meeresliebhaber Stefan Krücken vom Ankerherz Verlag. Herr Krücken, herzlich willkommen.
Ja, moin.
Die erste Frage ist vielleicht etwas naheliegend. Wann ist eigentlich Ihr Ankerherz das letzte Mal so richtig in Wallung geraten? Also wann waren Sie zuletzt eigentlich an der Küste?
Vorgestern tatsächlich. Wir waren mit den Kindern auf der Insel Langeoog und ich bin wirklich jede freie Minute am Meer. Also wann immer sich die Gelegenheit bietet und manchmal auch nicht, fahre ich einfach hin. Ich muss das haben.
Nun ist diese Liebe zum Meer, die ja offensichtlich sehr, sehr, sehr tief geht und weit reicht und zur Schifffahrt und zur Welt der Kapitäne, das ist Ihnen ja nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden, das dann zum Beruf zu machen, zumindest rein geografisch nicht. Sie sind in NRW geboren, haben in Köln studiert, sind da auch Journalist geworden. Wie kam eigentlich das mit dem Meer als Lebensthema?
Wir waren als Familie früher viel am Meer in Ostende. Also wir hatten nicht so super viel Geld, aber wir waren immer in Ostende. Ich erinnere an so ein Apartment im 5. Stock von einem Hochhaus direkt. Da gibt es ja diese belgischen Plattenbau. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das bei mir eingebrannt. Und ja, beruflich auf dem Meer spielen ja alle großen Themen unserer Zeit. Also Globalisierung, Migration, Klimakrise, jetzt auch die sich zuspitzende Situation sicherheitspolitisch mit der Lage auf der Ostsee. Alle großen Themen spielen auf dem Meer und ich suche zeitlose, romantische, abenteuerliche Geschichten. Und ja, da ist man auf dem Meer genau richtig.
Nun hat ausgerechnet meine erste Begegnung mit Ankerherz nichts mit dem Meer zu tun gehabt vor ein paar Jahren, wenn ich das mal erzählen darf, weil bei mir war es ein Buch, das hatte den Titel Zechenkinder. Also Fotos und Geschichten von Bergleuten, aufgeschrieben vom Journalisten David Schraven. Nun komme ich selbst aus einer Bergarbeiterfamilie und ich weiß, dass man sich unter Tage, das hat mir mein Vater zumindest erzählt, eben manchmal so fühlt wie auf tosender hoher See. War das für Sie der Ausschlag, ein solches Buch zu machen?
Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch Bücher, die nichts mit dem Meer haben im Programm. Das haben wir vor ein paar Jahren geändert, weil es immer kompliziert war zu erklären, Ankerherz, warum macht ihr jetzt ein Buch über Bergleute? Also erstmal das erklären zu müssen, hat Zeit gedauert. Zeit hat man in der heutigen Welt nicht. Deswegen haben wir das vor ein paar Jahren, das Programm umgestellt, nur noch auf Meerestitel. Aber Sie haben recht, es gibt, finde ich, große Parallelen von der Welt der Seefahrt zum Bergbau, vielleicht noch ins Baugewerbe. Also die Werte, die da gelten, sehr verbindlich, harte Arbeit und auch ja eine archaische Welt, hierarchische Welt. Und ja, da gibt es durchaus die Parallelen, wobei ich immer das Meer und den offenen Blick und den Horizont vorziehen würde, ehrlich gesagt.
Sprechen wir jetzt mal über das offene Meer und gehen wir ein bisschen zurück. Ankerherz, den Verlag haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau Julia 2007 gegründet. In der Zeit davor waren Sie unter anderem als Polizeireporter in Chicago tätig gewesen. Wie kamen Sie denn darauf, von Chicago aus, um es mal ein bisschen verkürzt zu sagen, nach Hollenstedt zu gehen, das ja nicht mal 4000 Einwohner hat, und dann vor den Toren Hamburgs mit einem solchen Indie-Verlag anzufangen?
Hollenstedt, das ist ein bisschen eine Geschichte. Also wir haben, meine Frau und ich, wir haben den Verlag gegründet, wir haben aber auch eine große Familie mit 4 Kindern und einem halben Zoo mit Hunden und Katzen und allem, was dazu gehört. Und für uns ist das Leben auf dem Dorf die einzige Möglichkeit, die Arbeit und das Berufliche miteinander zu verbinden. Wir haben kurze Wege, wir haben ein tolles Verlagshaus gefunden, wir wohnen sehr schön, die Kinder haben Platz und das ist alles, geht alles so fließend ineinander über. Work-Life-Balance, so weiß ich nicht, das ist einfach nur Work-Work-Life-Life-Balance. Also es ist, geht alles ineinander über und das ist ideal für uns nah an Hamburg, nah am Meer, nah an Flughäfen. Früher brauchte ich ja als Reporter, ich war in Kriegskrisengebieten unterwegs, auch immer einen Flughafen. Und dann haben sich die Dinge einfach so ergeben. Also wenn mir einer gesagt hätte, du landest mal in Hollenstedt, weiß ich nicht, ob ich irgendwie vor Freude einen Salto rückwärts gemacht hätte. Aber es ist jetzt so, wie es ist und es ist richtig so.
Wenn man sich in Ihrer Social-Media-Community, die ja sehr groß ist, ein bisschen umschaut und umhört, dann stellt man dabei immer wieder fest, dass aus dem Ankerherz ja auch so ein richtiger Ankerort geworden ist für viele Leute. Also wer ans Meer fährt, der fährt im alten Tanzsaal vorbei, da wo der Verlag sitzt und kriegt dann irgendwie eine Tasse Kaffee und kann sich umgucken.
Genau.
Macht Sie das glücklich, dass das wirklich so ein Ankerpunkt für die Leute geworden ist, was ja eigentlich als kleiner Verlag angefangen hat?
Ja, absolut. Also viele, gerade die im Westen wohnen oder im Raum Frankfurt, wenn die dann nach Dänemark fahren oder an die Nordsee, dann ist Hollenstedt, der Anker-Herz Verlag, quasi genau in der Mitte. Und wir haben einen großen Parkplatz und so eine Art Mini-Museum mit Galionsfigur und mit Schiffmodellen, mit Drucken, Fotografien. Klar, auch ein maritimer Shop. Der Verlag ist da, also da wird auch gearbeitet. Und die Leute tauchen dann in unsere Welt ein und kommen kurz runter, machen eine Rast, bevor sie dann weiterfahren Richtung Hamburg, Elbbrücken, Elbtunnel und so weiter. Mhm. Und ja, mich macht das glücklich. Also ich finde schön, dass wir diesen Ort geschaffen haben, dass die Leute sagen, das ist wie eine kleine Oase. Das gefällt uns. Und vor allen Dingen begegnen wir den Menschen, die wir in Social Media haben, dann auch im echten Leben. Und das ist, finde ich, auch wichtig heutzutage.
Ja, Ankerherz hatte also als kleines, wendiges Indie-Boot angefangen, ist aber mittlerweile, finde ich, ein richtig dicker Pott geworden, den Sie da durch den Verlagsalltag manövrieren. Meine Aufzählung ist unvollständig. Es gibt natürlich die Bücher, aber es gibt auch einen Radiosender, die Social-Media-Community habe ich schon angesprochen, mit unheimlich vielen Mitgliedern. Sie machen Live-Lesungen, sie veranstalten selbst jede Menge Reisen. Habe ich jetzt was vergessen und war das jemals so geplant?
Die Mode käme noch dazu. nein, tatsächlich war das nicht so geplant, aber auch hier, da wir mussten was tun. Also wir haben als Indie, wir sind immer noch Indie-Verlag, ja. Mhm. Klar, und wir haben am Anfang feststellen müssen, oder relativ schnell feststellen müssen, dass in einer Welt mit Amazon, Thalia und Co. als Indie-Verlag das sehr, sehr schwierig wird. Und haben dann angefangen, die Mode zu machen. Also alles, was wir machen außerhalb der Bücher, leitet sich aber immer von den Büchern ab. Das ist ganz wichtig zum Verstehen. Also wenn wir ein Buch machen, versuchen wir das Buch auf verschiedene Arten und Weisen den Menschen zugänglich zu machen. Ob das jetzt Mode ist, ob das Reisen sind, unsere Abenteuerreisen über Nordatlantik zum Beispiel. Das leitet sich alles von den Büchern ab. Und dann ja, brauchen wir das, weil ansonsten als Indie-Buchverlag hat man es sehr, sehr schwer in der heutigen Zeit. Und so funktioniert das ganz gut. Abgesehen davon macht mir das ganz viel Spaß, Menschen mit aufs Meer zu nehmen, auf die Skua-Tour nach Island oder auf jetzt die Niska-Tour nach Finnland und das Meer gemeinsam zu erleben. Das finde ich auch ganz wichtig.
Lassen Sie uns ein bisschen über die Bücher sprechen, die Sie im Ankerherz Verlag gemacht haben und machen. Das sind mittlerweile sehr, sehr viele. Sie haben also auch schon sehr viel Erfahrung mit Büchern, die vom Meer handeln. Was muss für Sie eigentlich ein Manuskript mitbringen, damit es Sie noch vom Hocker reißt?
Wichtigste Kriterium ist, dass das gut geschrieben ist. Also ich glaube, das tollste Thema, wenn man das Buch nicht gerne liest, also das ist Zeitverschwendung. Umgekehrt, wenn ein Buch toll geschrieben ist, aber der Inhalt ist lätsch, also da muss alles zusammenpassen. Und wir suchen eigentlich nach Titeln, die zeitlos sind, romantisch und abenteuerlich und die vielleicht auch im Kleinen was Großes erzählen. Unser erfolgreichstes Buch war die Sturmwarnung mit Kapitän Schwand. Da haben wir 42 Wochen lang in der Spiegel-Bestsellerliste gestanden, haben 6-stellige Auflage erzielt. Und das war so ein Buch, glaube ich, idealtypisch. Also eine romantische Geschichte, die abenteuerlich ist, die aber in den Zwischentönen ganz, ganz viel über das Leben erzählt und auch über eine gewisse Haltung im Leben erzählt.
Sie selbst schreiben ja auch Bücher und das andere Buch, über das ich gern mit Ihnen sprechen möchte, scheint auch idealtypisch zu sein. Das muss das Boot abkönnen. Untertitel: Durch Sturm und Krise, was wir von Kapitänen lernen können. Sie waren der Autor, Sie haben dafür recherchiert. Was haben Sie denn von den Kapitänen gelernt persönlich?
Also es war ja so, Corona hat uns als Verlag ziemlich gebeutelt. Dann war Corona vorbei und dann kam der russische Überfall auf die Ukraine. Die Papierpreise explodierten. Die Lage war wirklich jetzt überhaupt nicht mehr witzig. Und ich habe so überlegt gehabt, wer kennt sich mit dem Thema Sturm aus? Wer bringt einen durch den Sturm? Ja, das sind Kapitäne. Und ich habe im Laufe der Jahre so 210, 220, ich habe es nicht richtig gezählt, Interviews mit Kapitänen geführt und habe mir halt überlegt, okay, gibt es da vielleicht Muster, die man sich abgucken kann? Also die Kapitäne sind sehr unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Menschen. Aber es gibt Muster, wenn man darüber nachdenkt, wie die sich auf einen Sturm vorbereiten, wie die ihre Crew führen in einem Sturm, was die im Sturm machen, was die nach dem Sturm machen. Und das habe ich versucht zu destillieren und so ein paar weltanschauliche Dinge, Abenteuer, die ich selber mal auf See erlebt habe, mit eingebaut. Und da ist dieses Buch dann draus geworden.
Zu Beginn von Das muss das Boot abkönnen schildern Sie, wie der Kapitän eines Nordseefischkutters, einem Segler in seinem manövrierunfähigen Boot, das Leben rettet, bevor der von einem riesigen Containerschiff gerammt werden kann. Mhm. Und Sie telefonieren dann mit diesem Fischer und der macht gar kein großes Ding draus aus seiner Rettungsaktion, findet das eigentlich völlig selbstverständlich und ist schon wieder beim Fischen, beim Garnelenfischen, glaube ich sogar. Mut statt Wut ist das Kapitel überschrieben. Ist das für Sie auch das Gebot der Stunde jetzt gerade?
Absolut. Also an diesem Fischer fand ich so toll dieses, also es war eine Heldentat. Der Mann ist raus, es kam über Funk ein Notruf, ein Segler ohne Licht mitten im Fahrwasser der großen Pötte vor Bremerhaven und da musste schnell gehandelt werden. Der hat dann das Fanggeschirr eingeholt, ist hin, hat ihn rausgezogen und hat dafür auch sein eigenes Leben riskiert. Also im Einsatzbericht, da fehlten irgendwie 50 Meter, das ist auf dem Wasser nichts. Und das Großcontainerschiff hätte auch nicht bremsen können. Und der Fischer sagte, ja, hätten Sie doch auch so getan. Und das mag ich als Haltung, also nicht schnacken, machen und für andere da sein und für andere was riskieren. Und ich finde Mut statt Wut, es gibt viele Probleme in der Welt, in unserem Land, aber ich glaube, es ist keine Lösung, auf irgendwen wütend zu sein, irgendwo Sündenböcke zu suchen, vor allen Dingen die gerade gefunden werden, das gefällt mir nicht. Ich glaube, es ist Zeit, jetzt die Ärmel hochzukrempeln und was für Macht zu machen, auch jeder für sich, für unser Land, für die Gemeinschaft. Und da ist dieser Fischer ein Paradebeispiel, finde ich.
NDR Kultur, Sie hören das Gespräch mit Stefan Krücken über seinen Ankerherz Verlag und über stille Helden auf hoher See. Lassen Sie uns bei diesen stillen oder auch zumindest etwas lauteren Helden noch ein wenig bleiben. Sie haben eines Ihrer Bücher schon erwähnt, ein absoluter Bestseller, Das Leben eines legendären Seemanns. Sturmwarnung aus dem Jahr 2016 erzählt die Geschichte von Kapitän Jürgen Schwand, der im letzten Jahr gestorben ist. Sie haben die Biografie über ihn geschrieben. Was war der Kapitän Schwand denn für ein Mensch und was hat Sie an ihm fasziniert?
Kapitän Schwand war ein Mann mit ganz klaren Prinzipien durch seine eigene Geschichte. Sein Vater war ja ein ranghoher Nazi und hat sein ganzes Leben damit Probleme gehabt und hat sich geschworen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Er hat ein sehr abenteuerliches Leben gehabt. Er hat aber auch eine Art gehabt, die ich sehr mochte. Er hat sich sehr ernst genommen, hat andere Menschen auch mit viel Respekt behandelt, aber er hat sich auch nie zu ernst genommen. Also es war immer jemand, der auch über sich selber gelacht hat und der mit einer gewissen Leichtigkeit und Souveränität durchs Leben gegangen ist. War ein väterlicher Freund, großväterlicher Freund, kann man vielleicht sogar sagen, für mich. Mhm. Und ein toller Ratgeber und ein Mensch, mit dem ich unheimlich gerne und viel Zeit verbracht habe. Wir waren gemeinsam auf dem Nordatlantik, als wir an dem Buch gearbeitet haben oder auf anderen Schiffen. Und ja, er fehlt mir auch sehr, muss ich sagen.
Jetzt haben Sie auch im Zusammenhang mit Kapitän Schwand über die Prinzipien gesprochen und darüber, dass es auch um Haltung geht. Das ist natürlich jetzt alles so leicht dahingesagt, aber Sie stellen sich ja mit Ankerherz selbst auch ganz schön in den Sturm und kriegen harten Wellengang ab. Das ist Ihnen nicht fremd. Immer wieder positionieren Sie sich, wie Kapitän Schwand übrigens auch, gegen Rechtsextremismus und Rassismus und bekommen dafür regelmäßig mächtige und auch geschäftsschädigende Shitstorms ab. Wie bleiben Sie da eigentlich so standhaft?
Nun ja, ich glaube, es gibt keine Alternative. Ich möchte das Land, in dem wir leben, so bewahren. Ich möchte es für meine Kinder bewahren. Ich glaube an das Land, wie es jetzt ist, an eine liberale Demokratie. Und ich sehe, dass die AfD eine riesige Gefahr für dieses Land ist. Das sehe ich sogar jeden Tag. Also manche Menschen sagen, ja, das ist ja eine konservative Partei, aber das ist ja... Nee, wenn ich mal aus meinem Alltag erzählen darf, was da so kommt, in welcher Form und in welcher Wortwahl und wie aggressiv das Ganze ist, das ist keine bürgerliche Partei. Das ist eine gefährliche Bewegung, die ja nicht umsonst vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wird. Mhm. Und nein, also ich finde es wichtig, sich zu positionieren. Ich finde, das sollte und muss jetzt jeder Demokrat tun. Und wenn ich einen Verlag habe und eine große Social-Media-Community, dann würde ich das schäbig finden, wenn ich die Stimme nicht nutze. Also da gibt es für mich gar keine Alternative. Das ist manchmal unangenehm, es ist manchmal auch tatsächlich geschäftsschädigend. Mhm. Aber ja, geschäftsschädigender wäre es, dass ich irgendwann mal mit meiner Familie das Land verlassen muss. Das schreiben mir diese Leute, ja, dass ich schon mal nach politischem Asyl Ausschau halten soll, dass ich auf irgendwelchen Listen stehe und so weiter und so weiter. Also für mich gibt es keine Alternative.
Ja, gerade dieser Tage dominiert ja diese Brandmauer-Diskussion auch mal wieder die Medien. Am kommenden Wochenende findet in Halle die offenrechte Buchmesse Seitenwechsel statt. Wie halten Sie es eigentlich damit? Boykottieren, ignorieren oder doch, wenn irgendwie möglich, das Gespräch doch noch suchen?
Das mit dem Gespräch suchen ist so eine Sache. Ich habe das tatsächlich, wir haben das lange versucht und es ist traurigerweise so, dass das meiner Ansicht nach kaum noch möglich ist, weil das ein Austausch von Unflätigkeiten ist. Es gibt auch Dinge, weiß ich gar nicht, wie man das diskutieren soll. Wenn jemand eine rassistische Grundhaltung hat oder den Klimawandel leugnet oder Impfungen leugnet oder denkt, dass Russland völlig zu Recht die Ukraine überfallen hat, dann weiß ich nicht, da finde ich, fehlt auch an der Stelle einfach eine Gesprächsgrundlage. Das empfinde ich als Zeitverschwendung. Also was, worüber reden wir hier, dass die Erde rund ist oder also so? Und boykottieren weiß ich nicht, bin ich nicht Freund von. Wir leben in einem offenen Land. Auch Positionen sollen vertreten werden, müssen vertreten werden. Was Social Media angeht, wo ich was zu sagen kann, da ist der Zug für viele Menschen abgefahren. Und ich glaube, nach allem, was man jetzt über die AfD weiß, nach all den Jahren, wenn man sich anschaut, was Höcke sagt, was die anderen Vertreter der AfD sagen, das ist nicht irgendwie konservativ, das ist rechtsextrem, das ist gesichert rechtsextrem, so sagt das der Verfassungsschutz. Ja, muss sich jeder selber überlegen, ob er mit diesen Leuten sich umgeben möchte.
Sie stehen mit Ankerherz da oft tatsächlich mitten im Sturm. Ich denke da auch eben an diese Social Media Community. Das sind ja extrem viele Menschen und tatsächlich bringt das ja auch dann für Sie extrem viel Verantwortung mit sich. Wie moderiert man das Ganze? Wie reagiert man da auch? Haben Sie manchmal schon das Gefühl gehabt, ich steige aus, es ist mir einfach jetzt zu viel, es rückt mir auch zu nah, weil es mich halt auch vielleicht persönlich bedroht?
Wenn man ganz schlimm attackiert wird über Tage hinweg, dann natürlich macht das was mit einem. Wenn man hundertfach, tausendfach liest, was man für ein Idiot ist, und dann kommen die Nachrichten, dann kommen die Mails, dann kriegt man Nachrichten, wo sich Leute verabreden, um einem zu schaden und da überlegen Leute, wie sie einem schaden können. Man bekommt das alles mit. Das ist nicht angenehm. Und dann nicht wütend zu werden und zurückzukeulen auf dieselbe Art, das ist die Herausforderung. Dann einen kühlen Kopf bewahren und überlegen, was ist jetzt zu tun. Im Prinzip wie ein Kapitän im Sturm ein bisschen mal zurücktreten und ja, klar bleiben, das ist wichtig, nicht auf das Niveau sich herabzubegeben, für mich dann die größte Herausforderung. Angst macht mir das tatsächlich nicht. Mir schreiben, und das macht mir Sorge, mir schreiben viele Leute, ja, toll, dass du das machst, ich traue mich das nicht mehr. Das kann ich nicht akzeptieren, weil da denke ich, boah, dann haben sie ja doch gewonnen. Also dann sind sie auf dem Weg zu gewinnen. Das ist ja das, was sie wollen. Leute zum Schweigen bringen, ihren Stuss durchbringen, diese Hetze, dieses Hetzen gegen Minderheiten, diese Verächtlichmachung unserer Demokratie und dann mit diesen Methoden, das können wir nicht zulassen. Also da müssen wir, auch wenn es unangenehm ist, laut werden und die Stimme erheben.
Ja, diese Seitenwechsel-Buchmesse, um das nochmal kurz zu erfragen, die hat die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen ja initiiert. Und sie selbst wurde neulich beim Denkfest in Mannheim zuerst ein- und dann wieder ausgeladen. Unter anderem der Penn Berlin hat diese Ausladung danach kritisiert. Hätten Sie eigentlich mit Frau Dagen diskutiert?
Sicherlich. Habe ich kein Problem mit. Ich glaube, ich kenne die Dame jetzt nicht. Klar, warum nicht? Würde ich machen.
Gehen wir vom politischen Sturm, um es mal so zu nennen, jetzt mal wieder zurück an die Küste, wo es vielleicht zwar windig ist, aber nicht ganz so stürmisch. Was treibt Sie im Augenblick verlegerisch um? In 2 Jahren wird Ankerherz ja immerhin 20 Jahre alt. Was sind Ihre nächsten großen Seemeilensteine, die Sie planen?
Wir haben eine Buchreihe, die heißt Kleines Buch vom Meer. Und da arbeiten wir gerade an einem Buch tatsächlich über Stürme. Jetzt kommt der zweite Band unserer Abenteuerbuchreihe North Star mit so kleinen abenteuerlichen, spannenden Geschichten vor mir. Und wir haben gerade einen tollen Autor im Verlag gehabt. Also wir haben im Prinzip die Qual der Wahl jetzt. Wir können leider nicht so viele Bücher machen, wie wir wollen. Das ist nicht wirtschaftlich momentan nicht drin. Aber wir haben für die nächsten, ja, ich sag mal, 2-3 Jahre ist die Ideenkiste, die Seekiste richtig prall gefüllt. Und lasst euch mal überraschen.
Ist es eigentlich immer noch so, Sie haben ja nun schon etliche Bücher gemacht und das Besondere ist, die Bücher sind oft auch sehr, sehr, sehr schön ausgestattet. Ist es für Sie immer noch aufregend, so mit einer schlaflosen Nacht davor, wenn die Bücher dann ankommen bei Ihnen in Hollenstedt?
Immer. Nein, das ist der schönste Moment. Das ist wie früher als Kind Weihnachten. Wenn der Laster kommt, wir haben auch so ein Ritual, der Laster kommt und der Fahrer kriegt immer das erste Buch als Geschenk. Das ist Pflicht. Also wenn wir mal nicht da sind, meine Frau und ich, die Mitarbeiter sind angewiesen, der Fahrer kriegt immer das erste Buch. Das ist so ein Ritual. Und dann das erste Mal das Zellophan abreißen, dann ein Buch riechen, dann fühlen. Das ist das Schönste, was es gibt. Dafür arbeitet man ja auch dann lange Zeit, Monate, manchmal Jahre an so einem Buch. Und das ist das Schönste, der schönste Moment.
Sie haben es gerade erwähnt, manchmal sind Sie auch nicht im Verlag und tatsächlich sind Sie auch selbst sehr viel unterwegs auf den Schiffstouren, die Anke Herz veranstaltet und organisiert. Gerade ging es auf die Newcastle Lighthouse Tour nach Großbritannien. Im Dezember steht eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Oslo an. Wie ist das eigentlich? Kribbelt es bei Ihnen immer noch, wenn Sie ein Schiff betreten, oder stellt sich da eine gewisse Routine mittlerweile ein?
Nein, nie. Also ich liebe es, auf See zu sein und besonders die Touren nach Island. Ich habe einen Counter in meinem Rechner, der zählt die Tage rückwärts. Nein, das ist für mich das Beste. Also die Skua-Tour zum Beispiel, wenn wir mit der Gruppe rausfahren, wir haben ja eine relativ hohe Sturmwahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Schlechtwetter haben, ist größer als glatte See. Wir haben da schon bis 10 Meter See erlebt und das ist fantastisch. Also A, das Naturerlebnis, man fühlt sich so klein und unbedeutend, man guckt auf die Wellen, das resettet einen. Es ist einfach großartig, wenn man das Meer mag, auch die Wildheit, die Majestät des Ozeans so zu erleben. Und das Zweite ist das Gruppengefühl. Also eine Gruppe, die wir mitgenommen haben, also die Gruppen sind immer sehr, oder sind sehr unterschiedliche Menschen. Und wir hatten mal eine Gruppe, da war eine Veganerin, die auch jedem erzählt hat, dass sie Veganerin ist. Dann hatten wir einen Schlachtermeister, wir hatten einen Hafenarbeiter, wir hatten Innenarchitekten aus Berlin, wir hatten eine alte Dame vom Starnberger See, eine junge Studentin aus Münster. Also im Prinzip, wenn man aus einer Gesellschaft ganz unterschiedliche Menschen in eine Gruppe steckt und sagt, ihr fahrt jetzt über Nordatlantik, und ich habe zu meiner Frau gesagt, oh Gott, was wird das denn? Als wir zurückkamen, hatten die eine WhatsApp-Gruppe, die verstanden sich super, die haben... Also das Meer macht was mit den Leuten, das wilde Meer, dieser Sturm. Wir singen dann Shanties, wir trinken Bier, wir erzählen Geschichten, wir haben immer einen alten Kapitän dabei. Und ja, das macht was mit den Leuten, das schweißt unheimlich zusammen. Das ist im Prinzip wie so ein Raumschiff. Die ganzen Probleme, Trump, Putin, die AfD, der ganze, das ist weit hinterm Horizont. Die Leute rücken zusammen, das ist wunderschön. Und auf die Reise freue ich mich immer besonders. Newcastle, klar, Northumberland, das ist toll. In Finnland machen wir Niska-Tour, Eisbrecher-Tour. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn ich das Schiff brumm, wenn der Seitstrahlruder das Schiff rüttelt und wir gehen raus auf See, das ist, boah, da fällt alles ab, da freue ich mich drauf.
Manche Ihrer Touren werden ja auch Spucktütentouren genannt, wegen des hohen Wellengangs. Gehört eigentlich auch bei Ihnen, auch wenn Sie sozusagen schon Meeresprofi sind, ein gewisser Respekt immer dazu?
Absolut. Also Respekt vor der See immer. Ne? Also das darf man auch nie auf die leichte Schulter nehmen. Eine der Sachen, die in dem Buch Das muss das Boot abkönnen, beschrieben werden, Vorbereitung auf den Sturm der Kapitäne. Also egal, wo wir sind, das Erste, was die Kapitäne machen, ist Rettungsmittel prüfen. Die gucken, sind die Rettungsboote intakt? Steht auf den Wegen zum Rettungsboot irgendwas im Weg? Wie verhält sich die Crew? Das sind Pedanten der See. Und das ist wichtig zu verstehen. Also man darf die See nie unterschätzen. Man muss immer Respekt haben vor der See. Nicht nur im Sturm. Egal wann was passiert, es ist ja ein lebensfeindlicher Raum. Menschen haben da eigentlich nichts verloren. Mhm. Und das ist was man von zum Beispiel Vorbereitung auf den Sturm von Kapitänen lernen kann. Genau sein, präzise sein und überlegen, was kann denn passieren und was mache ich, wenn was passiert. Ganz wichtig, also den Respekt vor der See werde ich nie verlieren, vor allen Dingen, wenn man mal erlebt, was los ist, wenn die See richtig wütend wird. Das ist schon eine sehr, ja, einschneidende Erfahrung.
Angenommen, Sie könnten mit dem Wissen von heute in der Zeit zurückreisen. Sagen wir mal so Studienzeit in Köln, aber es ist noch alles offen. Würde ich mich jetzt gerade eventuell mit Kapitän Stefan Krücken unterhalten? Wäre die Seefahrt Ihr Metier noch geworden möglicherweise?
Gute Frage. Nein, weil ich bin Geschichtenerzähler. Ich liebe Geschichten zu erzählen. Ich liebe es, Geschichten aufzuschreiben. Ich liebe es, Menschen zu sprechen, zu treffen. Und ich glaube, der Kapitänsberuf wäre für mich zu einsam. Ich brauche den Kontakt. Ich könnte nicht schreiben. Das wäre nichts für mich. Und ich glaube, die Monotonie wäre nichts für mich. Und auch so lange von Frau und Kindern getrennt sein, da würde ich kaputt gehen. Das könnte ich nicht. Nee. Also ich bin da, wo ich bin, genau richtig. Und ich würde auch gar nichts ändern. Auch mit allen Sachen, die vielleicht zwischendurch schiefgegangen sind. Das gehört dazu. Nee, das war alles gut so. Und ich bin gesegnet, dass ich meine Frau gefunden habe, mit der ich das alles zusammen mache. Und ja, das ist das größte Geschenk.
Zum Schluss eine Frage, die ich mir manchmal stelle, auch eine hypothetische Frage. Mal angenommen, Sie könnten jetzt Frau, Kinder, Hund, Hunde ins Auto packen und losfahren. Was wird's heute Ostsee, Nordsee oder doch das Mittelmeer?
Nordsee. Immer Nordsee. Also das ist, nee, wir sind Nordsee-Leute. Ich mag die Ostsee auch. Ich mag auch Mallorca, es ist jetzt nicht so, aber wir sind auf allen Meeren gewesen, aber die Nordsee, das ist das Nordsee und Nordatlantik, wo es wild ist, wo der Wind pfeift, wo man sich in Sturm stellen muss oder darf, wo man Mantelkragen hochschlägt und am lange Spaziergänge mit dem Wind im Gesicht, das ist unser Ding. Also nee, das wäre unbedingt Nordsee. Ich mag Großbritannien sehr gerne, sind oft in England. Mhm. Ja, das ist so unseres.
Ich habe mich unterhalten mit Stefan Krücken, Gründer des Hollenstädter Ankerherz Verlags. Herr Krücken, vielen, vielen Dank für das sehr sturmreiche Gespräch.
Danke Ihnen, danke, dass ich da sein durfte.
Unter anderem haben wir gesprochen über Das muss das Boot abkönnen von Stefan Krücken, das im Ankerherz Verlag erschienen ist. Und das war das Gespräch mit Martin Becker am Mikrofon. Besten Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur.